Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Und die sagen Danke für eure Ohren und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Es war sehr schön mit euch.
Wird das jetzt so eine neue Schrulligkeit von dir, dass du dich gleich zum Anfang der Folge schon verabschiedest?
Neue Schrulligkeit. Das würde implizieren, dass ich schon irgendeine Schrulligkeit hätte.
Ich habe hier gar nichts impliziert, aber okay, du hast ja nicht ganz unrecht. Wir beide haben hier jetzt und heute wirklich nicht mehr viel zu sagen.
Und das liegt an unseren phänomenalen Gästen, mit denen wir in den vergangenen Tagen schon nicht minder phänomenale Gespräche für euch aufgezeichnet haben.
Schauspielerin Lea van Acken war bei uns hier im Büro. Wir haben zu dritt um unseren opulenten IKEA-Schreibtisch gesessen. Sehr schön war das.
Ja,
mit ihr haben wir über ihre neue Thriller-Serie Zwei Seiten des Abgrunds gesprochen und über den Deutschen Filmpreis, der jetzt am Freitag verlieren wird, verliehen. Manche verlieren ihren Filmpreis auf der Aftershow-Party.
Gut drauf aufpassen.
Da muss man gut drauf aufpassen. Mhm. Auch Stichwort Nachhaltigkeit, ne? Also, weil so ein Filmpreis ist ja auch nachhaltig und Lea van Acken ist zufällig die Nachhaltigkeitsbotschafterin des Deutschen Filmpreises.
Und als ob das nicht schon Sensation genug wäre, habe ich mich, während du ja da in diesem in Paris warst, mit den für genau diesen Filmpreis 12-fach nominierten Edward Berger und Felix Kammerer getroffen. Regisseur und Hauptdarsteller von Im Westen nichts Neues. Bei Felix muss man immer sehr auf die Betonung des Namens achten. Felix Kammerer. Nicht, der Mann heißt nicht Kamera. Man sagt das immer so. Felix Kammerer. Aber der, also, weißt du?
Ja,
schreibt sich ja nicht mit A am Ende, damit
das
ihr
stimmt.
Das wisst. Die Frau Wollner weiß das, aber ihr vielleicht nicht. Also Felix Kammerer heißt der junge österreichische, hochtalentierte Schauspieler. Die beiden waren jetzt ja gerade erst in L.A., haben von dort 4 Oscars für diesen krassen Film Im Westen nichts Neues mitgebracht. Was etwas ist, das deutschen Produktionen jetzt in Hollywood nicht so wahnsinnig häufig passiert. Ich wollte wissen, wie geht Oscar? Und die beiden haben sehr ausführlich erzählt.
Ja, hinten raus gibt's dann noch, damit wir heute auch noch was aktuell zu tun haben. Ich würde vorsichtig formulieren, etwas, das diese Woche im Kino startet und in der Hauptrolle sehr prominent mit Joaquin Phoenix besetzt ist und das uns einigermaßen verstört hat. Das Schöne aber zuerst, das sind diese Woche die Gäste zum Thema Deutscher Filmpreis. Den seht ihr jetzt am Freitag, 12. Mai, entweder online ab 19 Uhr im ZDF-Livestream oder ab 23.30 Uhr im ZDF-Fernsehen. Ich bin da und husche vielleicht mit dem einzigen schwarzen Kleid, das ich habe, auch mal kurz durchs Bild.
Das wird in dieser Folge noch eine Rolle spielen. Da möchte ich aber mehr vorab wirklich nicht zu spoilern. Lea van Acken war hier bei uns. Neue Serie, die ihr seit gestern auf RTL Plus gucken könnt, heißt Zwei Seiten des Abgrunds. Spielt etwas ungewöhnlich in Wuppertal. Das erkennen wir an der immer wieder fast schon penetrant, redundant ins Bild geschnittenen Schwebebahn. Ich glaube, allein in den ersten 2 Folgen seht ihr die 48 Mal. Aber es ist gut auf der anderen Seite auch was anderes als immer nur Köln oder Düsseldorf, wenn in NRW produziert wird.
Ja, oder Hamburg, Berlin oder München, den Schauplätzen deutscher Crime-Thriller-Serien. Lea spielt hier Josie, die Tochter der Polizistin Luise, die wiederum Anne Ratte-Polle spielt. Und Josie hatte eine ältere Schwester, ich betone das hatte, die wurde nämlich vor 7 Jahren ermordet. Luise, die Mutter, die leidet bis heute unter dem Trauma, weil sie damals auch noch ausgerechnet zum Fundort der Leiche gerufen wurde, in ihrer Funktion als Polizistin. Jetzt kommt der immer noch sehr junge Täter von damals nach nur 6 Jahren vorzeitig aus der Haft wegen vorbildlicher Führung und Luise fühlt sich verfolgt.
Verstehst du nicht? Der ist draußen.
Er verfügt über eine vorbildliche Sozialprognose und stellt keinerlei Gefahr mehr für die Allgemeinheit dar.
Bullshit! Seine ganze angebliche Veränderung, das ist nichts als Fassade.
Du bist was ganz Besonderes.
Er manipuliert alle.
Hören Sie auf, am Rad zu drehen. Hören Sie auf.
Ich bin scheiße gemacht, Mama.
Wenn ich gewusst hätte...
Was? Hast du nicht gewusst?
Weil Dennis, so heißt dieser junge Täter, mittlerweile vermutlich so um die Mitte 20, auch ständig im Dunstkreis der Familie auftaucht, zufällig Fragezeichen oder sucht er die Nähe. Er begegnet auch Luise auf offener Straße und konfrontiert sie sogar. Und die Polizistin hat jetzt Angst, denn Dennis stand der Familie mal sehr nahe. Er war nämlich mit seinem eigenen Mordopfer von damals quasi befreundet.
Das reicht hier schon zur Story. In 6 Folgen könnt ihr seit gestern auf RTL Plus sehen, wie die ganze Nummer weitergeht.
Ich hatte das ein oder andere Problem mit dem, was ich gesehen habe, was wir auch vorab schon sehen durften. Da ist zum Beispiel dieser Täter, der zur Zeit der Tat uns in Rückblicken gezeigt wird, als junger Mann mit wirklich schweren mentalen Problemen, auch einer
schwer adipös,
schwere mentale Probleme, einer deutlichen Lernbehinderung. Also er wird auch uns als, ja, zumindest geistig beeinträchtigt erklärt zur Tatzeit. Jetzt kommt er aus dem Knast und ist plötzlich durchtrainiert, sieht gut aus, ist wahnsinnig wortgewandt.
Und wird von niemandem erkannt am Anfang.
Und wird auch merkwürdigerweise von niemandem erkannt durch das Gewicht, was er in der Haft verloren hat. Also dieser Wandel vom Täter jetzt zum freigelassenen rehabilitierten, vielleicht auch geläuterten Ex-Täter von damals, das fand ich sehr merkwürdig und schwierig, bis, gebe ich aber auch zu, interessant, die Gesamtdarstellung, dass hier die Grenzen verschwimmen zwischen Tätern und Opfern, also es ist kein Schwarz-Weiß, fand ich grundsätzlich gar nicht schlecht, dass wir hier auch beim Täter irgendwann nicht mehr so ganz genau wissen, inwiefern der eigentlich auch Opfer gewesen ist. Allerdings könnte jetzt sagen, in der Darstellung ein bisschen RTL-ig. Verstehen vielleicht manche, wie es gemeint ist. Es ist so ein bisschen Alarm für Cobra 11 zwischendurch. Also ich finde Licht und Schatten, die man da seit gestern sehen kann.
Für mich, ich fasse mich kurz, war es mehr Schatten als Licht.
Lea alias Josie war hier bei uns. Wir kennen die beide ja auch schon wirklich lange, Anna. Ich glaube, du seit ihrem ersten Film sogar schon.
Da bin ich mit ihr noch Zug gefahren, beziehungsweise wollte sie vom Bahnhof abholen, aber sie war am falschen Bahnhof.
Wie klein war sie da?
13.
Mein Gott, bei Kreuzweg damals, ihrem ersten Film. Ich kenne sie seit kurz danach auch schon, seit Anne Frank. Immer schön, wenn man sich mit ihr trifft und wenn man sich einfach mag. Und so haben wir auch die ersten 10 Minuten hier fast komplett über Gott und die Welt einfach verlabert, bis ich dann irgendwann mal aufs Knöpfchen gedrückt habe.
Nimmst du eigentlich schon auf?
Die ganze Zeit. Wir werden das einfach so senden. Wir werden einfach all die Dinge besprechen, zu denen man sonst nie kommt.
Dann sagen wir mal kurz, hallo und herzlich willkommen bei Eine Stunde Film. Was hatten wir jetzt schon? Gesundheitspodcast, Lebenspodcast, Wohnungsmarktpodcast.
Ja, Rentenpodcast.
Rentenpodcast.
Ich bin ja der festen Überzeugung, dass es nie zu spät ist für eine glückliche Rente.
Ja.
Fangen wir da einfach heute schon mit an.
Oh mein Gott.
So. Mit einem Special Guest. Beraterin in allen Lebenslagen. Herzlich willkommen, Lea van Acken.
Hallo, ich freue mich sehr.
So schön, dass du mal wieder bei uns bist. Frau Botschafterin.
Mhm.
Im Blick auf Freitag bist du Frau Botschafterin. Im Blick auf gestern gerade gestartet, 8. Mai, haben wir vorhin schon gesagt, bist du Frau Tochter. So ein bisschen sogar Frau Komplizin, aber wir dürfen da nicht zu viel verraten. Wir müssen das der Reihe nach aufwickeln.
Ja, bitte.
Fangen wir an mit 2 Seiten des Abgrunds. Das ist die neue Serie, in der du seit gestern zu sehen bist, unter anderem auf RTL Plus. Du spielst eine Tochter, die, was ich ganz interessant finde von der Rolle, so als Nebenfigur startet, aber sich aus dieser Nebenfigur eigentlich raus ins Zentrum entwickelt.
Hm.
War das ein Grund für dich zu sagen, das finde ich spannend, da mache ich mit? Was hat dich da gecatcht?
Also ich glaube, ich habe das gar nicht so aufgeteilt in Nebenfigur wird zur Hauptfigur oder so, sondern meistens ist es so, dass ich was lese und dann irgendwie das Gefühl habe, okay, irgendwas ist interessant, die Geschichte interessiert mich, die Dialoge, meine Rolle im besten Falle sollte mich interessieren, die Leute, die da irgendwie dabei sind. Und so kam das dann zu Josie. Und ich habe dann, das Casting war 2021, so im Herbst, glaube ich, so ungefähr im Oktober müsste das gewesen sein. Und dann hatte ich natürlich bis Januar noch ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten. Und der Stoff ist aber teilweise irgendwie, wenn man sich dann also in dieses ganze kranke Konstrukt so ein bisschen reingibt, manchmal so schwer gewesen, dass ich wirklich so immer nur so bis nachmittags mich vorbereiten konnte, mich damit beschäftigen und dann musste ich es wieder zur Seite legen, weil es mir sonst manchmal irgendwie zu viel wurde.
Aber dieses Düstere, wenn wie sehr nimmt dich das dann bei den Dreharbeiten mit, wenn du es nicht wie in der Vorbereitung beiseite legen kannst, sondern den ganzen Tag damit in dieser Stimmung am Set rumhängst?
Eigentlich habe ich das immer ganz gut trainiert, so direkt wieder rauszuspringen. Jetzt hier bei dem Projekt, also bei 2 Seiten des Abgrunds und auch bei Josie war, glaube ich, also es kommt auch immer so ein bisschen auf den persönlichen Status gerade an, wie gut geht es mir mit mir selber, mit Lea. Und irgendwie kam so in der Zeit so alles zusammen. Und ich glaube dann auch so Josie, ich hatte mir so viel vorgenommen irgendwie. Und da war so viel, was ich mitnehmen wollte, dass es da teilweise schwieriger war, das einfach so loszulassen. Und dann halt einfach, weil es schon sehr viel Schwere war, die irgendwie so da war. Ich hatte aber ganz, ganz tolle KollegInnen und unser Regisseur Arno Saul war auch super. Also es war eine intensive, aber eine sehr schöne Zeit.
War das auch wegen des, will nicht sagen nahtlosen, aber des doch recht zeitnahen Übergangs von Slöborn jetzt da rein, zweimal eher sowas Düsteres zu spielen?
Spannend, weil Slowburn hat sich lustigerweise für mich immer wie Urlaub angefühlt. Ich glaube, weil es jetzt auch schon Staffel 2 ist, jetzt fangen wir tatsächlich, haben wir diese Woche angefangen.
Stimmt Staffel 2?
Wir haben letzte Woche angefangen zu drehen.
Ist das nicht schon Staffel 3?
Genau, also jetzt drehen wir gerade Staffel 3.
Genau.
Die haben schon angefangen, ich bin seit letzter Woche dabei. Und Slowburn war irgendwie immer so ein bisschen Urlaub, weil Ella so, die hat so viel Shit mitgemacht als kleines Mädchen, junger Mensch. Die hat irgendwann so eine große Mauer aufgebaut. Und sie hat es irgendwie geschafft, in Staffel 1 und 2 da immer so ganz gut sich so rauszuweben und sich so immer auf die Position von ich bin gut, unter mir bricht alles zusammen, aber ich bin gut. Und das verkörper ich dann ja auch als Schauspielerin. Also ich fand Ella immer super angenehm. Ich habe immer so von dem ganzen Düsteren gar nichts mitbekommen. Das verändert sich jetzt in Staffel 3. Es war richtig, als ich das Buch gelesen habe, war ich so, Manu, jetzt muss ich doch ganz viel fühlen. Ja.
Dann lass uns doch von, weil jetzt mehrfach gefallen, Slöborn und jetzt auch von zwei Seiten des Abgrunds einen thematischen Bogen schlagen, bei uns ein paar Wochen zurück, weil wir vor 3-4 Wochen mit Emily Artef hier gesprochen haben, hey, über Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Und da
ein ganz toller Film.
Ja, sehr. Mhm. Und wegen der durchaus harten Sexszenen, die Marlene Buhrow da ja mit Felix Kramer hat, kamen wir dann auf das Thema Intimacy Coach. Mhm. Und du hast jetzt sowohl in der neuen Serie als auch in Slöborn ja auch schon Intimszenen gedreht, Sexszenen gedreht mit einem Filmpartner. Was mich interessiert ist, ist das mittlerweile Standard? Also habt ihr Intimacy Coaches immer am Set, wenn sowas gedreht wird? Wie nimmst du diese Drehs wahr heute?
Wir hatten bei den beiden Projekten, also ich hatte auf jeden Fall schon zweimal bei dem Netflix-Film, den ich mal gemacht habe vor ein paar Jahren, den Horrorfilm, da hatten wir jemanden. Aber jetzt bei Slowburn und bei Zwei Seiten des Abgrunds tatsächlich nicht, beide Male. Da war das aber, ich glaube, bei Slowburn war das auch noch kurz, bevor das so richtig fest wurde. Und bei Zwei Seiten des Abgrunds weiß ich es gar nicht genau. Wir haben aber auf jeden Fall vorher drüber gesprochen, also mit Regie. Und irgendwie war dann auch ganz genau abgesteckt, wie das alles läuft. Und es gab halt das Gespräch mit uns beiden, also mit Anton und mir. Brauchen wir das? Fühlen wir uns wohl? Wir hatten auf jeden Fall, weiß ich, wir hätten die Möglichkeit gehabt, mit jemandem zu sprechen, glaube ich. Also es gab irgendwie so das Gespräch, es gibt eine Telefonnummer oder so. Und irgendwie waren wir uns dann aber so ganz entspannt und irgendwie ganz sicher miteinander. Und das waren eh so nahe Szenen irgendwie, die dann auch so aus dem Moment entstanden sind. Aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr Standard. Ja. Also eigentlich hast du kaum Produktion, wo es nicht so ist.
Das heißt,
also ich glaube jetzt auch, ich weiß nicht, wie es ist bei Slowburn Staffel 3, aber wir haben jetzt auf jeden Fall, ich meine Rolle, aber eine andere Rolle hat auch eine ziemlich harte Szene, obwohl das eher Stunt, ja, aber so, doch, ich glaube, es wird Stunt.
Das heißt, die Achtsamkeit für das Thema ist schon da bei den Produktionen, also auch da merkst du, verändert sich was nach
auf jeden
nach.
Fall, ja, voll.
Weil es so viele Geschichten gibt von, also wenn man sich mit älteren Schauspielenden unterhält, gibt es wirklich diese klassischen Geschichten mit, früher gab es vorher ein Glas Sekt oder einen Schnaps und dann hieß es, jetzt macht mal. Und da kamen teilweise wirklich furchtbare Sachen bei raus, mit denen sich hinterher niemand wohlgefühlt hat. Das heißt, du bist schon in einem Ambiente am Set aufgewachsen, das erste Mal solche Szenen drehend, wo das total okay war.
Ja, voll. Und wo auch ganz klar irgendwie, also dann war es eben, ich finde, was zum Beispiel wichtig ist an der Position ist, dass man als Schauspielende quasi nicht dann irgendwie nochmal zur Produktion gehen muss und sagen muss, hey, können wir irgendwie alle Monitore draußen ausmachen und können wir bitte darauf achten, dass wirklich nur die drin sind, die drin sein müssen und so. Und im besten Falle gibt's dann eben durch diese Person, also durch einen Intimacy-Koordinator, Koordinatorin, oder eben quasi, dass das vorab gesteckt ist, dass man das an dem Tag gar nicht mehr kommunizieren muss, sondern alle sind gebrieft, man fühlt sich einfach wohl, man hat nicht das Gefühl, man muss noch irgendwie mitchecken, dass alles cool ist. Und dann natürlich so, wie ist die Chemie? Und ich hatte auch beide Male total Glück, dass die beiden, mit denen ich das gespielt habe, auch, mit denen habe ich mich super wohl gefühlt. Es war irgendwie total lustig und entspannt so irgendwie, was ja voll gut ist. Und deswegen bin ich da echt mit guten Erfahrungen rausgegangen, bin ich sehr dankbar für.
Dann schlagen wir jetzt einfach den Bogen von dem einen Achtsamkeitsthema zum nächsten Achtsamkeitsthema. Mhm.
Weil die Frau Wollner meine Gedanken lesen kann.
Ja, weil wir uns blind verstehen. Wir sitzen hier 24/7 eingesperrt in diesem Büro, dürfen nur ganz selten raus. Nein, du bist, Tom hat es eingangs schon erwähnt, du hast auf deiner Visitenkarte stehen, dass du Botschafterin bist. Das klingt ja immer so, ich finde, es klingt immer so nach schwarzer Limousine, die vorfährt, nach rotem, ich meine, das ist ja, eh dein Leben.
Aber bei euch E-Limousine, ne?
E-Limousine oder Fahrrad. Oder Rikscha, denn du bist Botschafterin für Nachhaltigkeit.
Genau, wir haben das angefangen beim Filmpreis. Genau. Bin ich dir voll ins Wort gegangen.
Ist okay, kann ich mit umgehen.
Ja, das hat damals, ist damals so ein bisschen entstanden, dadurch, dass der Filmpreis, ich glaube, vor 3 Jahren so ein bisschen anfangen wollte, mehr seinen Themen, also seine ganzen Beschaffungen und Bemühungen von Nachhaltigkeit nach außen zu tragen. Und da ging es halt so darum, wer repräsentiert das, wer hat irgendwie Lust, da so ein bisschen mit ins Thema reinzugehen. Und mein Kollege Lukas Reiber und meine Kollegin Maria Erich und ich haben dann quasi so gesagt, hey, wir haben voll Lust, irgendwie mit euch zusammenzuarbeiten. Und dann hat es so ein bisschen angefangen. Wir haben so ein paar Aktionen gemacht, aber vor allem eben einfach so die Botschaft rausgetragen. Und dieses Jahr haben wir uns aber eben gewünscht, dass wir gesagt haben, wir würden gerne, dass quasi Film und Nachhaltigkeit, dass es jetzt nicht nur so das eine und das andere ist, sondern der Filmpreis ist ja im Endeffekt der Filmpreis. Und das wieder so ein bisschen zu fusionieren. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein ganz schönes Screening gemacht jetzt beim Pressetag von Holy Spider. Das war so ein bisschen so ein Community-Screening. Es war auf jeden Fall krass, weil wir haben uns den Film ausgewählt und als ich dann aber nochmal drin saß und ihn nochmal da im Kino gesehen habe, war ich auch so ein bisschen so, uff, der ist schon auch einfach, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Also der ist schon
der
auch.
Der Produzent war auch
besprochen hier, ja.
Bei uns in der Sendung.
Ja, also und es war so toll, wie die Leute, die da eben im Publikum saßen, es so angenommen haben und wie wirklich so ein tolles Gespräch entstanden ist. Der Zoe Bondi, der Produzent, und der Mehdi Bacestani, also der Hauptdarsteller, die waren dann auch noch da, was super war, weil ich das Gefühl hatte, die haben das total in so einen Rahmen gepackt und so. Und genau, und sowas machen wir dann irgendwie alles und versuchen eben quasi weiterhin die Botschaft natürlich zum Thema, wie wichtig Nachhaltigkeit ist, nach draußen zu bringen, aber gleichzeitig eben zu sagen, das ist nicht das eine und damit wollen wir irgendjemanden jetzt anfeinden und sagen, du darfst jetzt das nicht oder dies nicht, sondern das wird halt einfach beim Filmpreis schon verkörpert und geht eben Hand in Hand mit dem Film an sich und auch diesem Event einfach.
Beim Filmpreis wird es unter anderem dadurch verkörpert, provokant gesagt, dass es vegane Currywurst aus Brandenburg gibt.
Ja.
Was nicht bei allen Akademiemitgliedern auf Wohlwollen trifft. Ich erinnere mich an einen Ausraster von Andreas Dresen, der meinte, dann kommt er nicht, als er gehört hat, dass die Currywurst in diesem Jahr vegan ist. Er war dann doch da. Ich glaube, er hat sogar eine Lola bekommen an dem Tag.
Ja, weil Andreas Dresen immer eine Lola bekommt, wenn er da ist.
Das stimmt.
Selbst wenn er gar keinen Film dabei hat. Es ist egal. Man gibt ihm einfach eine in die Hand.
So, bitte, so. Und nach Hause.
Aus schöner Tradition.
Ja. Natürlich ist es irgendwie so ein Event wie den Filmpreis nachhaltig zu gestalten. Nochmal was anderes als einen Film nachhaltig zu drehen. Mhm. Worüber reden wir zuerst? Die Preisverleihung oder den Dreh?
Vielleicht die Preisverleihung, weil das jetzt irgendwie gerade ansteht. Also es war auch ganz toll, weil die haben zum Beispiel wie eine Intimacy-Koordinatorin, haben die quasi eine Green-Koordinatorin, die hat sich jetzt nochmal geändert vom letzten auf dieses Jahr, die quasi, weil es letztes Jahr um eine Zertifizierung ging, halt das alles überprüft hat und irgendwie geguckt hat, dass das alles funktioniert. Also da wird geschaut beim Transport, wenn man sich anmeldet zum Filmpreis, wird zum Beispiel gefragt, so hey, wie reist du an? Dann gibt man das schon mal an, um ungefähr auszurechnen, wie viel CO2 wird bei Transportwegen
Entschuldige, ich will dich nicht unterbrechen, aber werden da nach Möglichkeit dann zum Beispiel auch Gäste versucht zu überreden, dass sie doch bitte lieber statt eines Flugzeugs die Bahn nehmen sollen?
Die sind letztes Jahr, glaube ich, alle mit dem Zug gekommen. Also ich glaube, es gab einen Sonderzug aus München.
Meine auch. Ja.
Und ich habe tatsächlich, ich möchte jetzt nicht vorgreifen und ich hoffe, das ist jetzt kein Insiderwissen. Ich habe mich gestern mit jemandem aus der Akademie unterhalten. Und weil ich mich gewundert habe, warum die Lola nicht mehr im ICC stattfindet, sondern im Theater am Potsdamer Platz, was bei uns halt sofort das Berlinale Trauma triggert, sobald wir da drin sind. Und auch dieser Ortswechsel hat Nachhaltigkeitsgründe, weil in der Messe eine Woche lang aufgebaut wird und die ganze Technik eingebaut werden muss. Also da muss erstmal, und ich fand das total spannend, in diesem Saal, in dem die Verleihung stattfindet, die ganze Lichtkonstruktion, da muss jede Schraube und jedes Spalier und jede Stange einzeln angekarrt und installiert werden und dann natürlich auch wieder zurückgebaut werden. Mhm. Und am Potsdamer Platz ist die Technik halt einfach vorhanden und das ist halt nachhaltig.
Ja, total.
Meine investigative Frage dahinter war, sagt die Akademie oder sollte sie sagen, Flüge zahlen wir nicht. Es sei denn, jemand kommt nun wirklich irgendwoher, wo man sagt, also da ist eine Zugreise nicht zumutbar.
Mhm. Andi Dresen kommt aus Potsdam, das ist auch weit.
Der fliegt.
Der fliegt. Mit der Currywurst in der Hand.
Der fliegt mit der veganen Currywurst unterm Arm.
Ich bin jetzt leider in der Kommunikation quasi von den Reisen oder so jetzt nicht so drin, aber ich weiß, dass das Team, gerade was eben den Filmpreis macht, also Akademie, Filmpreis, ist ja auch immer nochmal, die gehören natürlich zusammen, arbeiten zusammen, aber die, die sich jetzt wirklich so um die Orga vom Filmpreis kümmern und auch eben da um die Nachhaltigkeitsbestrebungen, sind dann auch extra dafür und so. Und ich weiß nur, dass die wirklich echt probieren, alles möglich zu machen und da auf jeden Fall immer wieder kommunizieren. Und damals, als es diesen Aufschrei gab, wegen vegan, vegetarisch, auch einfach so standhaft geblieben sind und gesagt haben, nee, ist jetzt halt einfach so. Mhm. So, es ist ein Abend, hey Leute, so ihr könnt danach, geht von mir aus danach noch euer Schnitzel essen, so ist alles cool. Und dass die da wirklich echt einiges probieren. Und ich glaube, letztes Jahr, müsste ich natürlich mal kurz die Zahlen vor Augen haben, also allein dieses ganze vegan-vegetarische, das macht schon so einen riesen CO2-Unterschied.
Ich weiß ja auch, regional keine Zahl ist, sagen. Ne? Es ist ja nicht dann, genau. Also du hast ja noch, wenn die Avocado aus Chile eingeflogen wird, ist sie ja auch nicht nachhaltig.
Voll. Und da wird aber total viel drauf geachtet, auch dass die einfach dann, keine Ahnung, Kürbis von Herbst Brandenburg oder sowas haben. Also da sind sie echt gut hinterher. Und eben, dass die ganzen, also ich habe das Gefühl so, es wurden schon ganz, ganz viele Schritte gemacht. Allein diese ISO-Zertifizierung ist wirklich so das erste Event in der Filmbranche, was so zertifiziert ist. Und die machen aber halt immer weiter und es wird immer geguckt, so jetzt das Theater am Potsdamer Platz. Der rote Teppich, der seit Jahren recycelt wird, der halt nicht immer wieder neu aufgebaut wird, sonst wäre ja auch ein bisschen verrückt so. Was ich auch total spannend finde, ist, so ein Event ist natürlich auch, damit es überhaupt stattfinden kann, hängt es von Geld ab, von SponsorInnen. Und damals, als sie sich gegen den Autosponsor entschieden haben, ist halt natürlich auch so viel, ja, teilweise auch Unterstützung weggefallen. Und das ist eher tatsächlich mit nachhaltigen Marken manchmal viel, viel schwieriger, auf das gleiche Volumen zu kommen irgendwie so. Und trotzdem wird es irgendwie weitergemacht und so. Und das ist einfach richtig toll.
Und beim Filmdreh, also wie nachhaltig ist mittlerweile ein Filmdreh? Weil also es sind ja so viele Kleinigkeiten. Ja. Du hast allein das Licht, was Strom frisst ohne Ende. Dann hat jeder irgendwie 5 Kaffeebecher. Also wir springen hier gerade vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wie heißt es? Egal. Du weißt, was ich meine. Mhm. Hat irgendwie jeder einen Kaffeebecher und wenn der Kaffee alle ist, wird er weggeschmissen und es kommt der nächste. Mhm. Gibt es da eine Veränderung, die du wahrnimmst?
Also ich glaube, die größten quasi Umweltsünden am Set sind Verkehr und Unterbringung. Also weil einfach so, wenn so eine ganze Reiseproduktion in Hotels ist, das ist halt super viel Wasserverbrauch, super viel Stromverbrauch. Das wird alles mit eingerechnet in so einen CO2-Abdruck von einer Produktion. Da, also es ist super produktionsabhängig. Also ich habe das Gefühl, manche sind total hinterher und da siehst du jetzt nicht mehr viel Pappbecher irgendwie und da ist so ein vegetarischer Tag dabei, aber es ist trotzdem immer noch langsam so, aber es passiert was. Ich glaube, die Filmförderung Hamburg setzt sich super doll dafür an. Ich glaube sogar, wenn du da gefördert werden willst, musst du auch gewisse Grünkriterien so erfüllen. Und trotzdem ist dann natürlich, also ich habe mich damals auch wegen dem Filmpreis mit einer Green Consultant unterhalten. Dafür kann man sich ausbilden lassen und die war, glaube ich, damals irgendwie oder ist immer noch Kostümbildnerin, hat eben diese Zusatzausbildung gemacht. Und sie meinte, wenn man quasi ihre Position ganz früh in den Produktionsablauf mit einbringen würde und sie mit reinschauen lassen würde, dann würde das am Ende eine Produktion nicht viel mehr Geld kosten, also vielleicht 1% mehr oder so, klar, so ist dann nochmal ein bisschen abhängig, weil man halt von Anfang an die Schritte eingehen kann und dann heißt es nachher nicht, wir müssen irgendwie Plastik gegen Holz austauschen und das wird jetzt teurer, sondern man überlegt sich eben so kreativ, okay, was kann dir das Kostüm machen, damit es irgendwie nachhaltiger wird, was könnt ihr machen? Und ich glaube, dass da viel, viel mehr passieren muss, dass das einfach früher mit eingebunden wird, diese Position, und dass die wirklich auch eine Wichtigkeit bekommt.
Wenn du, liebe Lea, auf dem roten Teppich des Filmpreises oder wo auch immer das Sterntalerkleid aufhalten dürftest, mit Wünschen, die da reinprasseln von oben, wie sähe denn dann die nachhaltige Filmproduktion der Zukunft aus? Was sind gerade für dich noch so die brennenden Themen, wo eigentlich alle ran müssten?
Auf jeden Fall nach wie vor Energiegewinnung, was natürlich auch ein größeres Thema ist, also was dann nicht nur in der Filmproduktion liegt, sondern wo kriegt die Filmproduktion ihren Strom her, der irgendwie aus der Steckdose kommt, so oder wo auch immer. Generatoren ist auch ein Thema, dass es da mehr Möglichkeiten gibt. Es sind halt meistens noch diese Dieselgeneratoren. Ich glaube, da gibt es schon Wasserstoffmöglichkeiten, aber auch noch nicht so viele. Dann so das ganze Thema Ernährung am Set, einfach nichts, dass nichts mehr weggeschmissen wird. Da wirklich, da blutet mir jedes Mal das Herz, dass irgendwie probiert wird, das so ein bisschen mehr an den Kreislauf zu bringen, was auch schon oft gut funktioniert. Vielleicht nur einen Tag Fleisch anstatt einen vegetarischen Tag, sowas. Ja, und einfach ein allgemeines Bewusstsein und ein allgemeines Interesse, quasi Möglichkeiten zu finden. Weil ich finde eben, es ist auch bescheuert, zu der Produktion zu gehen und zu sagen, hey, ihr macht hier alles falsch und das. Also ich glaube, das spaltet einfach nur alles. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es so ein Pulver gibt. Habe ich gestern lustigerweise was drüber geschrieben. Dass es so ein Pulver gibt, jemand fliegt über die Welt, macht so. Und dann sind wir alle einmal kurz, alle Menschen auf dieser Welt, das ist jetzt auch ein bisschen privilegiert zu sagen, aber so auf dem gleichen Stand, okay, es gibt irgendwie die Klimakrise, da verändert sich was. Und wir halten alle einmal kurz inne und überlegen uns, wie wir wirklich irgendwie weiterleben wollen und was man umstrukturieren muss. Und ich glaube, es ist ja im Großen und Ganzen, oh nee, ist viel zu kompliziert, ich kann gar nicht anfangen, darüber zu reden, das geht nicht.
Wir wünschen uns mehr, mehr Wissen, mehr Bewusstsein ja. und mehr Achtsamkeit
ja.
für das Thema
ja.
letzten Endes.
Ja.
Weil parallel die beruflichen Wünsche doch im Augenblick eigentlich alle gestillt sein müssten. Also mhm. zwei Seiten des Abgrunds seit gestern, Filmpreis am Freitag. Im Kino bist du auch noch aktuell mhm. unterwegs. Wie geht's da weiter bei dir?
Naja, ich drehe jetzt erstmal Slow Burn, Staffel 3. Und dann weiß ich es noch gar nicht, ist noch ganz offen. Ist noch alles offen.
Wirst du sowas Abgefahrenes machen wie Urlaub oder?
Tatsächlich habe ich das voll im Plan. Ja, ja, ich fahre einmal nach Frankreich zum Surfen. Da freue ich mich sehr drauf mhm. mit zwei Freunden. Das wird sehr schön. Und dann habe ich auch einfach Lust, keine Ahnung, vielleicht mal Interrail habe ich noch nie gemacht. Also ich bin da am Schauen. Irgendwann nochmal nach London. Ja.
Weitere Fragen, Frau Wollner?
Ich überlege gerade.
Nochmal eine Frage.
Nee, ach komm, wir machen hier den Sack zu, Lea, Termin, fährt jetzt mit der U-Bahn.
So.
Woanders hin.
Woanders?
Wo sehr cool, Deutschland-Ticket, ist doch super. Ab nächsten Monat gibt es Deutschland-Ticket, das ist auf jeden Fall schon mal, ich hab's auch schon. Das ist ein großer Zuwinn. Also klar ist nicht das 9-Euro-Ticket, aber ich glaube, für viele wird sich das lohnen und ich bin voll gespannt, was das mit dem Verkehr macht.
So, reisen wir alle weiter durchs Leben, bis wir uns wieder treffen.
Ja.
Hoffentlich möglichst dann, wenn du uns aus Frankreich erzählen kannst, mhm. vom Surfen und vom Interrail, wo immer es dich hingebracht hat.
Ja.
Lea van Acken zu Gast in eine Stunde Film. Ihr schaut seit gestern zwei Seiten des Abgrunds. Lea zusammen mit Anne Ratte-Polle, Anton Dreger, Ann-Kathrin Kramer, Claudia Eisinger. Riesengroßes, tolles Ensemble.
Der Deutsche Filmpreis wird live übertragen. Ich weiß gerade nur peinlicherweise nicht, ob
ZDF,
ne? Mhm. Genau. In der ZDF-Mediathek und zeitversetzt, also da wird es, glaube ich, live übertragen und zeitversetzt dann ausgestrahlt linear im Fernsehen.
Genau,
da müssen sie noch irgendwas rausschneiden.
Ja, ich glaube um 20.15 Uhr oder sowas. Vielleicht läuft das dann. Oder wann? Ja, nee.
Wir sind bestens informiert.
Genau.
Ich muss mein Kleid jetzt bügeln gehen.
Sehr gut.
Damit ich Freitagabend auch
ready bist.
Ready bin.
So. Ich wünsche euch beiden da eine ganz großartige Unterhaltung miteinander. Ich bin dieses Jahr nicht auf dem Filmpreis, auf mich müsst ihr verzichten.
Du hast dein Kleid nicht rechtzeitig.
Ich bin woanders. Ich habe mein Kleid nicht schnell genug in die Reinigung gebracht und nicht gebügelt zurückbekommen. Vielen Dank, liebe Lea, für den Besuch bei uns und auf ganz bald.
Dankeschön.
Ja, so ist es nämlich. Die feine Frau Wollner hat das Kleid für Freitagabend schon gebügelt im Schrank. Ich derweil moderiere die Konkurrenzveranstaltung in Dortmund. Deshalb kein deutscher Filmpreis für mich. Ich kümmere mich stattdessen bei Drehmomente am Freitag um den Filmnachwuchs und um deren Preise.
Die wollen ja irgendwann auch mal zum Deutschen Filmpreis, so wie Edward Berger und Felix Kammerer. Kammerer, die sind mit Im Westen nichts Neues 12-mal nominiert, nach zuletzt unfassbaren 9 Nominierungen für die Oscars, wovon sie am Ende 4 mit nach Hause bringen konnten. Ich mache jetzt keinen Dreisatz, wie viel Filmpreise es am Ende werden, also das ist mir jetzt zu kompliziert.
Ich wäre auch hoffnungslos überfordert.
Mit, also so prozentual, ne, 9 von 4 ist fast 50%, ja. Also 12 Nominierungen, sie nehmen 6 mit nach Hause, dann wäre es ungefähr eine Quote wie bei den Oscars. Egal, du hast dich mit den beiden vor den nächsten Preisen noch schnell getroffen.
Und zwar, weil ich wissen wollte, wie das wirklich ist, wenn man da in L.A. beim größten Filmpreis der Welt nicht nur Zaungast, sondern eben mittendrin ist. Wenn man sogar mit zu den Favoriten gehört, erst recht mit einer deutschen Produktion. Also wer da wem, wann, wo und warum die Hände schüttelt, wie die Amis da mit uns umgehen. Ich wollte mit den beiden ein How-to-Oscar und hab's bekommen.
In einem nicht näher benannten Hotel in Berlin zusammen mit Edward Berger und Felix Kammerer grüße euch, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ihr seid ja wahnsinnig viel beschäftigt und viel unterwegs, gerade in den letzten Wochen und auch Monaten. Man jagt euch von Preisverleihung zu Preisverleihung mit teils abenteuerlich vielen Nominierungen. Jetzt bei der Lola sind es 12. Who knows? Davor waren es aber schon atemberaubend 9 Nominierungen bei den Oscars dieses Jahr, was wir natürlich alle verfolgt haben. Inwiefern habt ihr das, was in den letzten Wochen passiert ist, überhaupt schon verarbeiten können?
Konntest du?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht.
Also ich auch nicht. Ich bin gleich wieder zurückgeflogen. Also eine Woche später, ich war noch eine Woche in Los Angeles und habe da ein paar Treffen gehabt. Und dann bin ich zurückgeflogen und bin gleich wieder in Schnitt gegangen für meinen nächsten Film, den ich schon gedreht habe. Und von daher fing der Alltag gleich wieder an. Aber das ist einfach, ich glaube, das schwingt einfach immer mit. Das nehmen wir jetzt unser Leben lang mit, oder? Diese Nacht und
das tragen wir
einfach mit in unserem Herzen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist irgendwie auch so schön, weil ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass man das nicht greifen kann, weil sonst würde man einfach durchdrehen. Das kannst du ja auch überhaupt nicht verarbeiten. Also am besten einfach mitrauschen und gucken, wo es dich hinträgt.
Mitrauschen finde ich sehr schön. Wir haben in einer Stunde Film schon ganz viel über Im Westen nichts Neues gesprochen, als der Film rausgekommen ist damals.
Oh, danke.
Dann die Anna hat viel zum Film gemacht, auch mit euch, zum Teil schon bei uns auch in der Sendung. Ich habe mich gefragt, gibt es irgendwas über den Film, über den Dreh, was ihr noch niemandem irgendwo erzählt habt?
Bestimmt.
Ja.
Also ich habe noch nicht so viel über die Albträume geredet, die der Film mir bereitet hat, dass ich immer dachte, mein Gott, wir schaffen den nächsten Tag nicht. Diese Einstellung kriegen wir einfach nie hin. Das war ein unheimlicher Druck, weil ich immer dachte, wir schaffen es nicht. Und dann haben wir aber, also wir kriegen einfach nicht, wir fangen nicht das ein, was wir mit der nächsten Einstellung einfangen wollten. Und irgendwie haben wir uns von Einstellung zu Einstellung gehangelt und dann irgendwann am Ende dieser Einstellung immer gedacht, okay, die war's. Ich glaube, wir haben's. Lass weitermachen. Und das war schon ein Prozess, der stark auch auf meinen Schultern gelastet hat, der mich ziemlich belastet.
Hat sich eigentlich Sam Mendes mal bei dir gemeldet?
Nein, aber ich weiß, Daniel Brühl, der bei uns ja auch mitspielt, hat ein Casting bei ihm gehabt, weil er jetzt bei ihm mitspielt irgendwann. Und dann hat Sam Mendes gesagt, ja, ihr habt ja im Westen nichts Neues gemacht. Und Daniel so, ja, ich glaube, der Film hat das Potenzial, mich wahnsinnig zu erneuern. weil er eben so da so ein bisschen so im Dialog mit ihm steht.
Ja. Ja, so ein kleiner Wink Richtung Sam Mendes. Siehst du, es geht auch ohne Pseudo-One-Take. Man kann einen Film übers gleiche Jahr durchaus auch anders drehen und das sehr erfolgreich. Felix, mit 9 Oscar-Nominierungen seid ihr danach L.A. Noch dazu ist das dein erster Spielfilm on camera überhaupt gewesen. Du bist Bühnenschauspieler. Wenn du dich jetzt mit so ein bisschen Distanz an diese Tage in L.A. zurückerinnerst, wie sind Leute da auf dich zugekommen? Also du bist ja wirklich in diesem Kontext da mehr oder weniger als Nobody hingereist. Mhm. Bist du angesprochen worden? Hast du dich erklärt? Hast du gesagt, schönen guten Tag, ich bin übrigens Felix Kammerer und ich habe auch einen Film gedreht. Wie können wir uns das vorstellen?
Das ist eine total seltsame Situation, weil ich komme hin als so wirklich, wie du sagst, ich bin der Nobody vom Dienst und darf jetzt auch mal mit dabei sein. Und das finde ich aber eine schöne Situation, weil man dann so eine Anonymität hat. Und dann gibt es aber Situationen, wo dir zum Beispiel auf dem Weg aus dem Saal nach der Veranstaltung jemand von hinten in den Rücken springt und dich ganz fest umarmt und du drehst dich um und siehst, es ist Colin Farrell, der sich so ranwirft und dann dir vorschwärmt, wie toll er den Film fand. Oder Leute aus der Regie, die zu dir kommen und sagen, hey Kid, when are we going to work together? Und du merkst so, es gibt einen Austausch und die sind alle so nett. Ich dachte, die sind irgendwie arrogant und abgehoben und eklig, aber alle sind einfach richtig toll und das macht's zu einer ziemlich coolen Erfahrung.
Also ich glaube, Felix hat ein Lob von jedem Star, der auf dieser Verleihung war oder der in Amerika oder wo auch immer lebt, bekommen. Ich saß mit Colin Farrell tatsächlich bei den BAFTAs in der Sauna. Bin ich runter und habe ihn da getroffen und dann haben wir geredet und dann hat er gesagt, and your actor, der ist so toll, der ist unbelievable und was für ein toll. Habe ich gesagt, yeah, you met him. Meinte, wo denn? Na, bei den Golden Globes, so hat er ein Selfie mit dir machen wollen und das wolltest du mit nach Hause nehmen.
Ja.
Und da kannte er ihn halt noch nicht. Und in der Zwischenzeit hatte er den Film gesehen und dachte, und da hat er gesagt, kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich würde ihn so gern nochmal treffen und ihm sagen, wie toll er ist. Wenn ich das da gewusst hätte, hätte ich es ihm sofort gesagt.
Ja, also Colin Farrell, der nun selbst nominiert gewesen ist für den wahnsinnig tollen Banshees of Inisherin. Mhm. Man darf das nicht vergessen, vielleicht nochmal für alle anderen auch, die Academy vergibt die Oscars und die Academy hat 8000 plus Members und das sind ja alles KollegInnen letzten Endes. Das heißt, ihr kommt dahin und könnt schon davon ausgehen, auch euren Film, gerade so häufig nominiert, haben wirklich viele dieser Stars gesehen. Mhm. In was für Gespräche bist du da geraten, Edward?
Auch in so Gespräche, wo KollegInnen auf mich zukamen und sagen, toller Film und keine Ahnung, dann wird plötzlich Tom Cruise zu einem geführt und sagt einem, was für ein toller Film das ist. Ob er ihn wirklich gesehen hat, weiß ich nicht, aber zumindest konnte er es gut spielen.
Ja. Ich hatte
ein ganz, ganz tolles Abendessen mit allen nominierten Regisseurinnen von Best Director oder Best Film, die Filme gemacht haben. Waren wir zu 10, glaube ich. Und rechts von mir saß Steven Spielberg. Und hat mit mir über meinen Film geredet und was das ihm bedeutet hat und wie wir den gemacht haben. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Und ist auch ein so offener Kerl und so ein bescheidener Mensch, der einfach große Augen hat und wissen will und lernen will.
Ja, und auch ganz offensichtlich nie damit aufhört und sich auch nie zu schade ist, selbst als Steven Spielberg noch wirklich mit offenen Augen auf die Arbeit anderer zu schauen. Mhm. Jetzt ist ja die eigentliche Verleihung des Oscars nur der Gipfel des Berges, aber da geht ja ein langer Weg hin. Es ist ja, also die Amerikaner sagen Oscar Race oder man spricht von der Award Season, da ist ja eine ganze Menge auch mit davor. Wie waren diese Tage für euch, speziell vor der Verleihung? Ich weiß, es gibt Empfänge, auf die man dann muss. Es gibt so Nominierten-Essen, teilweise auch aufgeteilt in hinter der Kamera, vor der Kamera. Wie war das alles?
Also bei sehr vielem war ich dann nicht dabei, weil ich am Theater angestellt bin. Und da muss man diese beiden Welten dann auch terminlich miteinander zusammenbringen, was nicht unbedingt leicht ist. Aber ich hatte das Glück dann, ich glaube, ein paar Tage vor der Verleihung war ich da, also 2 Tage vorher, und bin dann mit der ganzen Crew und mit dem Team, die schon da waren, da von Party zu Party gezogen oder von Treffen zu Treffen. Und ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Es macht viel Spaß, aber du merkst, am schönsten ist es dann eigentlich, wenn du mit den Leuten so in ein Zweiergespräch gehst einfach und dich mal vor der Tür für 20 Minuten unterhältst. Sonst ist es so glänzig. Es blinkt so sehr, dass du gar nichts mehr siehst. Und da ist es dann eigentlich am schönsten, sich nur mal kurz zu unterhalten in Ruhe.
Wie wichtig, Edward, ist trotzdem diese Präsentationsfläche, Oscar Days? Also wie viel Business findet dann da auch statt?
Naja, das ist nun mal auch eine Wahl, ja. Und das ist ein ganz klarer Wahlkampf. Ja, die anderen Filme betreiben das ja auch im Zweifel mehr als wir und werden eher gesehen als wir. Wir sind wahrscheinlich der letzte Film, der da gesehen wurde. Weil wir auf Deutsch waren. Ein Film, der auf Deutsch war. Und den guckt man sich halt nicht so schnell an wie ein Steven Spielberg-Film, ist ganz klar. Und das war schon wie so ein Rausch, ja. Man fliegt dann dahin und mehrmals und nach England und übers Wochenende und hat irgendwelche Vorführungen und Termine. Aber wie Felix sagt, das Schönste ist zu sehen, wie die Leute auf den Film reagiert haben. Wie die sitzen bleiben im Saal nach dem Film, was das mit denen macht. War eine ganz tolle Erfahrung. Und das mal live zu erleben und bei so vielen Events und bei auch intimen Events. Die Vorführungen sind nicht immer mit 500 Leuten, es sind auch manchmal nur 40. Die dann bleiben zum Q&A, also es sind kleine Kinos für kleine Gruppen und mit denen spricht man dann halt und das ist unheimlich schön.
Ja. Der Film lebt ja nun auch davon, von einer wahnsinnig guten, herausragenden Regieleistung und von wahnsinnig guten schauspielenden Menschen vor der Kamera. Und vielleicht ist das auch so ein bei uns Filmjournalisten so dieses Ding, dass wir uns dann fragen, ja, aber warum, ne, warum trauen sie sich denn nicht in Amerika irgendwie da zu nominieren? Genauso wie, ich habe das jetzt extra bisher außen vor gelassen, weil wir die Zeit nicht haben, wir uns auch fragen können, reißt du mit einem deutschen Film bei den Oscars eigentlich nur etwas, wenn du dich quasi mit unserer diktatorischen oder kriegerischen Vergangenheit auseinandersetzt? Also du kannst alle Filme nehmen, die bisher irgendwas bei den Oscars gewonnen haben, deutsche Filme. Es waren halt auch immer diese Themen. Und wie ist da die Perspektive der Amerikaner auf das deutsche Kino? Das ist ein eigenes Fass, was wir jetzt hier vielleicht nicht aufmachen müssen. Aber
doch, mach mal kurz.
Was
also erstmal ist, glaube ich, der Best International Film-Oscar, der ist für alle. Weißt du? Und der ist so, der hat das, die Leute haben das gesehen, was Felix gespielt hat und was ich inszeniert habe und was alle Gewerke mit zu beigetragen, was Malte produziert hat. Und das ist das Gefühl, und das sehe ich auch so, nehme ich auch so wahr. Und von daher würde ich mir gar nicht die Frage stellen, warum nicht bester Regisseur oder so. Das ist auch ein ganz schön hohe Latte. Ja, da sind 5 andere nominiert, die wahnsinnig gut sind, die im Zweifel auch bekannter sind als wir alle. Vor allen Dingen bei Felix. Ne? Felix ist ein österreichischer Schauspieler, der nie vor der Kamera stand. Der Rest um ihn herum sind alle Stars, die da nominiert sind.
Klar.
Also das ist keine Chance. Ja, da muss man sich nicht Illusionen machen, dass man da irgendwie mithalten kann in diesem Stadium. Später wird er das schaffen. Das andere ist das Kriegerische, unsere Vergangenheit. Naja, unsere Vergangenheit hat nun mal viel, prägt unser Leben immer noch. Und das sind Filme, die wir aus uns heraus machen können. Und das muss ja immer ein Film sein. Der muss irgendwie aus deinem Bauch kommen. Der muss ein Gefühl ansprechen, was du immer mit dir rumträgst. Nur dann kann er gut werden. Du musst über was sprechen wollen, was du unbedingt sagen willst. Und unsere Vergangenheit beschäftigt mich. Ohne, dass ich jetzt wahnsinnig viele Geschichtsbücher lese, aber sie ist in mir drin. Und ich spüre sie. Und ich spüre die Last, die Verantwortung dieser Vergangenheit. Und deswegen glaube ich, und das spürt man am Ende im Film, das merken die Zuschauerinnen und sagen, oh, der Film ist irgendwie ehrlich und der interessiert mich. Mhm. Und das lässt sich nicht, wenn man lügt als Schauspieler vor allen Dingen vor der Kamera oder wenn man als Regisseur nicht dran glaubt, dann wird der Film nichts, hundertprozentig. Und deswegen sind das natürlich häufig solche Themen. Ich würde auch gerne La Dolce Vita machen. Ich habe leider nicht den Esprit und komme nicht aus diesem Land. Und deswegen kann der Film aus Italien gut werden und in Deutschland wird er Mist. Weil wir was versuchen, was nicht aus uns kommt. Aber andererseits gibt es ja auch Toni Erdmann, der wahnsinnig erfolgreich war und auch bei den Oscars nominiert war, hat in dem Jahr nicht gewonnen, aber das hat auch viel mit dem Jahr zu tun, mit der Konkurrenz, mit der Stimmung. In dem Jahr war Ashka Fahadi mit seinem zweiten, der durfte nicht einreisen, war ein Riesen, es war klar, dass der gewinnt. Wenn das nicht passiert wäre, hätte Toni Erdmann genauso gut gewinnen können, es ging nicht um unsere Vergangenheit.
Ja, es mag sein, vielleicht ist das so der überkritische Blick nach so und so vielen Jahren Oscar-Preisverleihungsbeobachtung und Berichterstattung. Irgendwann fängst du vielleicht auch ein bisschen an, dann Gespenster zu sehen oder da was rein zu interpretieren, was vielleicht gar nicht da ist.
Aber es ist schon so, also diese
ja
Filme sind halt kraftvoll. Ne?
Genau, und du hast ja schon auch gerade gesagt, es gibt durchaus sowas wie Oscar-Regeln oder Academy-Regeln. Wir da einen Bogen schlagen zu DiCaprio, der hätte auch einen Oscar bekommen können, damals für Gilbert Grape. Hatte aber nicht, der musste erst in einem toten Pferd übernachten. Und dann kriegt man einen Oscar in Hollywood. So,
das ist im Grunde das Gleiche. Ja. Sehr guter Vergleich.
Exakt. Lasst uns von da, weil ich befürchte, dass gleich die Tür aufgeht und wir hier böse rausgerissen werden, den Schwenk rüber zu machen. Soll ich noch kurz nachfragen, ob es irgendwas gibt von dem, was nach dem Abgang von der Bühne passiert ist, was ihr hier jugendfrei erzählen könnt, diese Oscar-Nacht, wenn man raus ist aus dem Theater, was passiert dann? Vollständige Ekstase und Ausrasten bis zum nächsten Vormittag?
Also, während, ich glaube, Albrecht und ich sind dann von der Bühne runter und Edward hat erstmal Pressetour gemacht und wir haben uns erstmal schön ein Bierchen gegönnt.
Habt ihr?
Ja, klar. Wir sind dann gleich an die Bar und uns ein Bier geholt, haben angestoßen. Daniel war auch dabei.
Oh, wie war das? Weil da wäre ich ja gern dabei.
Ja, natürlich wissen wir ja, weil du musstest ja Presse machen.
Habt ihr euch am Set überhaupt gesehen, Daniel und du?
Ja, wir haben uns ein paar Mal getroffen,
okay.
Weil Daniel Anproben hatte oder so. Ist natürlich bitter, wenn du gerade so aus dem Schlamm gekrochen kommst und für 10 Minuten mal kurz in die Wärme von deinem Trailer darfst und dann läuft dir so ein Kerl in einem Bademantel vorbei, der da ist, um sich den Schnurrbart schneiden zu lassen.
Gut.
Aber wir haben uns da schon getroffen und ja, wir waren dann ein Bierchen trinken.
Oh, ist das toll.
Und es
ist
also richtig eisgekühlt, so eine Dose, richtig lecker. Und
was dann, habt ihr geredet?
Oh, ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall auch über dich geredet. Wir dachten, das kann jetzt nicht wahr sein, dass du da drin irgendwo hockst und so trockene Gespräche führst und wir schön draußen und machen Party.
Nach den Oscars ist vor den Lolas. Wie entspannt könnt ihr da jetzt sein mit der Masse von 12 Nominierungen, nachdem man 9 Oscar-Nominierungen bereits hinter sich hat? Ich habe mich gefragt, habt ihr eingeplant, alle vielleicht Sneakers anzuziehen, weil ihr ständig irgendwie auf die Bühne rauf und wieder runter müsst den ganzen Abend?
Na, es gibt ja einen strikten Dresscode. Man darf keine Sneakers anziehen.
Verdammt.
Sondern es gibt ein Smoking. Und das ist ja auch richtig so, damit es schön feierlich ist. Nein, ich glaube, wir sind alle genauso aufgeregt. Das freut einen natürlich. Also ich glaube, diese Reise, unsere Kostümbildnerin hat mir mal erzählt, Lizzie Christel, die auch nominiert ist, hat erzählt, sie war für Anonymous nominiert, den Roland Emmerich-Film, für einen Oscar, als einzige. Und die war dann alleine in Los Angeles oder mit einem Partner, mit dem man dann hochgehen kann, mit dem man dann im Saal sitzt, aber im Grunde ohne Team. Und das ist auch ganz schön, ich habe mir da vorgestellt, als ich war, Mensch, wenn ich jetzt hier alleine wäre, wäre ich ganz schön verloren. Und dadurch, dass das ganze Team mit war, alle, Felix, Albrecht, Daniel, wir alle nominiert, also alle nominiert und dieser Film umarmt wurde und wir das gemeinsam erleben konnten, dadurch wurde es ganz besonders schön. Und das so genauso wird es bei den Lolas auch sein. Und da freuen wir uns ganz gemein. Und wir werden auch die ganze Nacht feiern, da bin ich mir sicher.
Eine Stunde Film wünscht euch einen wunderschönen Abend, auch im Namen meiner nicht anwesenden Kollegin Anna Wollner. Die wünscht euch auch einen ganz schönen Abend. Genießt es. Danke für den Besuch in Eine Stunde Film. Edward Berger, Felix Kammerer. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, ja, gut, diesen einen Film, den wir anfangs versprochen hatten, den haben wir jetzt noch für euch, diesen Filmstart vom Donnerstag dieser Woche, der weder beim Deutschen Filmpreis eine Rolle spielen wird, noch, so hoffen wir zumindest beide, jemals bei irgendeinem anderen Filmpreis, außer vielleicht bei der Goldenen Himbeere. Also da könnte ich ihn in ungefähr 30 Kategorien nominieren. Es gibt ja so Dinger, die spalten einfach. Also entweder man hasst oder man liebt einen Film und genau so ein Ding kommt Donnerstag raus, wobei ich nicht weiß, wer den lieben soll. Bo is Afraid von Ari Aster.
Ja, das ist der Typ, der uns schon ordentlich verstört hat in den letzten Jahren mit Hereditary. Habe ich bis heute mich nicht getraut zu gucken, aus Angst um eine Nachtruhe.
Zu Recht.
Dann Midsommar. Seitdem habe ich ein etwas verstörtes Verhältnis zum Sommersonnenwendenfest. Aber den fand ich ja wirklich eigentlich ganz fantastisch. Da ließ ich mich gerne verstören. Weniger gerne verstören habe ich mich jetzt lassen von Bo is Afraid. Da habt ihr das Plakat vielleicht auch schon mal gesehen und seid kurz zusammengezuckt. Ein alter Mann mit Bart, zweimal Joaquin Phoenix, einmal mit Hut, einmal mit Schramme im Gesicht. Und ein Kind, das so perfekt aussieht wie Phoenix in Jung, sodass einige wirklich dachten, der Junge sei computeranimiert.
Hier,
du warst einer
ich
davon,
bin
ne?
Einige. Ich habe das Plakat gesehen, ich schwöre dir, mein erster Gedanke war, ach du Kacke, das ist so ein Film, wo jetzt quasi viermal Joaquin Phoenix eine Figur in unterschiedlichem Alter spielt und habe auch gedacht, der Junge wäre er selbst aber animiert, ist er aber nicht. Regisseur Ari Aster hat es wirklich geschafft, einen Jungen zu finden, der Joaquin Phoenix verstörend ähnlich sieht, also wie aus dem Gesicht geschnitten. Und dieser Casting-Coup ist dann für mich auch somit das Beste am ganzen Film, an diesem dreistündigen Materium, diesem Kreuzweg für Augen, Ohren und Gehirn.
Es tut mir so leid, was dein Vater dir hinterlassen hat. Aber ich wollte immer ein Kind. Das größte Geschenk meines Lebens.
Der Film beginnt wirklich mit einer Geburt. Der Schrei hier war allerdings nicht der Schrei der Mutter, die nicht nur schreit, weil eine Geburt sehr schmerzhaft ist, sondern weil das Neugeborene, ihr Sohn Bo, nicht schreit. Der Film ist also wirklich Diese Geburt, der Weg aus dem Geburtskanal, verklärt gefilmt durch die Augen des Neugeborenen bzw. Neugeborenen to be, an der Stelle, wo der Film losgeht, vermutlich eher noch Embryo. Nach dieser traumatischen Erfahrung für Kind, Mutter und uns beim Zugucken gibt es einen Schnitt ein paar Jahrzehnte weiter. Bo ist eine lebende Neurose, hat mehrere Psychosen, schwieriges Verhältnis zur Mutter, einen Therapeuten und einen Plan.
Ich besuche morgen meine Mutter.
Hallo Mörchen, ich bin's Mom. Ich wollte dir nur sagen, ich freue mich morgen wirklich so, so sehr auf dich. Du bist mein Engelchen und ich hab dich sehr lieb. Okay, ich hab dich lieb. Okay, bis dann, mein Schatz. Ich hab dich lieb. Bist du schon am Flughafen?
Ich bin unterwegs, nur ich... Das ist nicht sicher, oder? Was meinst du, soll ich tun?
Du triffst sicher die richtige Entscheidung, mein Schatz.
Das tut er oder er tut es eben nicht. Also er hat es vor, aber er sagt dann die Reise ab, beziehungsweise verschiebt sie oder anders gesagt muss sie verschieben, beziehungsweise glaubt sie verschieben zu müssen. Das Fazit ist, dass er seine Mutter deswegen allerdings nie wieder sehen wird, weil die, ich versuche mich zusammenzureißen, von einem Kronleuchter erschlagen wird. Und zwar so, dass dann der Kronleuchter, dürfen wir das spoilern oder ist das schon, keiner reingehen in den Film.
Ist also, die erste Stunde.
Sie wird von einem Kronleuchter erschlagen und der sitzt dann an der Stelle, wo mal ihr Kopf war. Also
hätte Chris Pratt neulich auch passieren können.
Hätte ihm auch passieren können, ja, wenn ihn Zoe Saldana nicht noch gerettet hätte vielleicht. Also, Mutter tot, vom Kronleuchter erschlagen, Kopf weg, auf dem Hals sitzt jetzt der Kronleuchter. Was er auch noch vom DHL-Mann erfährt, der nämlich über die Leiche gestolpert ist, als er ein Paket zustellen wollte. Und ab da eigentlich, also nach der ersten Stunde, die fast schon auf eine Art hyperrealistisch erzählt ist, wird es vorsichtig formuliert, dann doch ein kleines bisschen wirr.
Du wirst sehr lange unterwegs sein. Aus Dutzenden Meilen werden Hunderte. Aus diesen Hunderten Tausende, deine Abenteuer werden weitergehen. Viele, viele Jahre lang.
Ich will einfach nur nach Hause.
Ja, dieses Gefühl hatte ich auch von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ari Aster hat die Idee für den Film seit einem Kurzfilm von ihm gehabt, immer wieder dran gearbeitet. Aber irgendwie habe ich das Gefühl für mich, er hätte lieber mit seinem Therapeuten gesprochen, als einen Film daraus zu machen. Er arbeitet Mutterkomplexe auf, Vaterkomplexe. Bos Vater ist nämlich bei der Zeugung gestorben. Es ist wirklich stilistisch wild. Also wir haben seine psychotische Perspektive in der ersten Stunde, wo er durch so ein absolut kaputtes Amerika stolpert. Es wird dann immer surrealer, immer kruder mit Animationssequenzen zwischendurch, einem animierten bzw. gebastelten Riesenpenis als Monster, der aus dem Küchenboden bricht. Es ist vielleicht die Antwort auf Darren Aronofskys Mutter. Ich habe da wirklich 3 Stunden fassungslos im Kino gesessen mit vollstem Unverständnis.
Ich korrigiere die Frau Wollner an dieser Stelle nur ganz geringfügig. Was sie sagen wollte war, es ist vielleicht die Antwort auf Darren Aronofskys Film Mutter. Nicht so. Auf Darren Aronofskys Mutter, weil Darren Aronofskys Mutter kennen wir nicht, Anna.
Das stimmt.
Und wir wissen nicht, wie auf diese Frau zu antworten wäre.
Ja, natürlich, den Film habe ich mir gedacht, Mother, ne, mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem.
Diese erste Stunde, die du angesprochen hast, die gehe ich auch noch mit. Also eine Angststörung durch die Augen eines Betroffenen zu sehen, fand ich gar nicht schlecht gedacht. Bo lebt da vermutlich wirklich in einem sozialen Brennpunkt, aber durch seine Augen sieht das aus wie ein Bürgerkriegsgebiet, in dem den ganzen Tag der Block brennt und Bo panische Angst davor hat, überfallen, ausgeraubt und oder umgebracht zu werden.
Zu Recht. Allerdings fragt er auch, ob man davon stirbt, wenn man Mundwasser trinkt.
So, richtig. Ne? Also das fand ich einen guten Ansatz. Da war ich noch am Start. Das ist fast so ein bisschen, hat das was von einem Paralleluniversum. Also wie zeige ich eine Angststörung durch die Augen eines Menschen, der Angststörungen hat. Dann aber nach einer auch echt quälend langen Zeit in so einer Art privater Kleinpsychoklinik mit ihm und noch 2 weiteren Patienten, einem echt spooky Psychiater und dessen verrückter Frau. Da wird's dann wirklich nur noch behämmert, denn Bo flüchtet in so eine Art Shakespeare-Wald. Das ist dann eine Mischung aus Realfilm und so Scherenschnitt-Animation und er als auch Ari Aster arbeiten sich ab da ab an einem wirklich kranken Ödipal-Psychosen-Komplex, der einen mit jeder voranschreitenden Minute das Geld verfluchen lässt, das man für dieses Kinoticket ausgegeben hat. Ich habe grundsätzlich ja nichts gegen Experimente, aber ich finde, es schadet nicht, sich vorher zu überlegen, was man da eigentlich zusammen ins Reagenzglas kippt. Und bei ihm hat man das Gefühl, so alles, was das Filmlabor hergegeben hat. Rein damit.
Erst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure.
Also, die Frau Wollner hat aufgepasst. Das reicht für diese Woche. Ich denke, ihr habt genug gehört und erfahren, wo ihr nicht reingehen sollt, beziehungsweise was ihr euch Freitagabend auf zwei medialen Wegen anschauen könnt, nämlich den Deutschen Filmpreis in diesem Jahr. In der kommenden Woche freue ich mich sehr über einen Gast, den wir auch da wieder haben werden, nämlich die junge Filmemacherin Alison Kuhn. Die kommt frisch von der Konrad-Wolf-Akademie in Potsdam, also von der Filmschule, und hat die Serie Watch Me Sex Sells am Start. Das ist eine Fiction-Serie über Menschen, die auf OnlyFans aktiv sind. Sehr spannend, weil es nämlich dazu auch in der ZDF-Mediathek einige Dokus gibt zum Thema OnlyFans. Ein Social-Media-Prinzip, das ich nie wirklich verstanden habe. Soweit ich weiß, ziehen sich da Menschen aus und andere bezahlen Geld dafür, um sich das angucken zu können. Oder irgendwelche Promis verkaufen da,
ich war da noch
exklusiven Inhalt, den man sonst, den du auf Instagram nicht bekommst. Ich glaube, den verkaufen die dann da. Da zahlst du dann Geld für und darfst dann sehen, wie, weiß ich nicht, Boris Becker seine Frühstücksflocken isst oder
oh
so.
Gott.
Keine Ahnung. Also, spannendes Thema, freue ich mich sehr drauf. Was haben wir noch nächste Woche?
Wenn es rechtzeitig eine Pressevorführung gibt, Fast and Furious 10 hoffentlich. Aber da gibt es noch keinen Termin, das könnte knapp werden.
Der 10. Teil von Fuß aufs Gaspedal.
Ich freue mich wie Bolle.
Ich mich auch. Bis dahin, macht ihr es bitte gut, passt schön auf euch auf, kein Quatsch machen, gesund bleiben, nix gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Erst das Wasser, dann, ach nee, Quatsch, Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.